Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Erinnern Sie sich noch an dieses niedlich nervige kleine Krokodil?
Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp.
Schnappi, das Krokodil, war gestern. In diesem Sommer haben wir es mit dem Baby Shark zu tun. Der Baby Shark Song, das ist ein Ohrwurm, der nach einem ganz ähnlichen Strickmuster funktioniert. Und er hat das Zeug dazu, in diesem Sommer noch viel, viel präsenter zu werden. Denn jetzt haben Helene Fischer und Otto Waalkes gemeinsam eine Version dieses Songs aufgenommen. Über den Baby Shark Song und den Riesenhype darum sprechen wir gleich. Jetzt wird es musikalisch, sagen wir, ein bisschen intensiv. Für die einen ist das hier ein innervierender Schrottsong, für die anderen ein super Happy-Laune-Ohrwurm, hier in der sehr erfolgreichen neuen Version von Otto Waalkes und Helene Fischer. Seit gestern ist klar, Baby Shark, der Song, darf gecovert werden. Ein 5-jähriger Rechtsstreit wurde beigelegt über das Phänomen Baby Shark, über den Rechtsstreit und was den kolossalen Erfolg dieses Songs ausmacht, sprechen wir jetzt mit unserer Kollegin, mit der Kulturjournalistin Ina Plodroch. Hallo.
Hallo.
Ina, lass uns doch gerne noch mal sammeln. Wo kommt Baby Shark eigentlich im Original her und worum ging es in diesem jahrelangen Rechtsstreit eigentlich?
Also diese Grundmelodie, das ist einfach so ein US-Kinderlied, das auf gar keinen Urheber zurückgeht. Der US-Kinderliedermacher Jonathan Wright, der hat daraus dann eine eigene Version gemacht, bei YouTube hochgeladen 2011. Und er war nicht der Einzige, der das gemacht hat, aber er war derjenige, der dann geklagt hat 2019, weil, wir erinnern uns, dieser virale Hit, den wir alle bis heute im Ohr haben, der ist von 2016 von einem südkoreanischen Start-up. Und denen hat er dann vorgeworfen, dass deren Version eben denselben Tonartwechsel, dieselbe Melodie, dasselbe Tempo und denselben Rhythmus habe wie seine Version. Und jetzt hat eben das oberste Gericht in Südkorea diesen Rechtsstreit beendet, festgestellt, nee, das ist kein Plagiat, weil seine Version sich nicht genug von dem Volkslied abhebt, das ist das eine, und diese südkoreanische Version ist seiner auch einfach nicht ähnlich genug. Und deswegen geht's jetzt weiter mit dem Gedudel.
Juhu. Ja, und was würdest du sagen, was macht Baby Shark so erfolgreich? Also es gibt, glaube ich, von der YouTube-Video-Version inzwischen 14 Milliarden Views, die vermeldet werden.
Das ist schon irre, ne? Mhm. Also ich meine, das eine ist halt, es ist ja einfach ein Kinderlied. Das wird in Kitas gespielt. Wer in einen Familienclub-Urlaub fährt, kommt da auch nicht drum herum. Danach wollen die Kinder das auch immer weiter hören. Und das ja einfach schon seit Jahren. Und man darf ja nicht vergessen, wie groß dieser Kindermusikmarkt wirklich ist. Wenn wir mal so darüber sprechen, welche deutschen MusikerInnen wirklich richtig erfolgreich sind, auch so auf Streamingzahlen und die Charts bezogen, dann ist eine der erfolgreichsten Simone Sommerland. Mhm. Die singt nämlich Kinderlieder. Da ist so ein Album von der, die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder. Dieses Album ist seit 547 Wochen in den Top 100 Charts in Deutschland.
Wow.
Das schafft eigentlich niemand. Also das heißt, die sind einfach groß. Das ist einfach so. Und Baby Shark kennen ja jetzt aber auch viele, wenn nicht alle Erwachsenen. Es ist halt nicht nur das, das kommt eben auch noch hinzu. Es ist so einer der letzten großen Hits, die wirklich alle irgendwie kennen, weil der Musikmarkt, der hat sich in den letzten 10 Jahren spätestens total aufgesplittet. Also es gibt die Rap-Welt, es gibt die Taylor Swift-Welt, die EDM-Bubble, die Metal-Hörer, die Radio-Pop-Welt und alle haben eigene Hits, aber ich kenne den Hit aus der anderen Bubble dann vielleicht überhaupt nicht. Also diese allumfassenden Hits gibt es eben immer weniger. Und so ein Song ist natürlich irgendwie auch niedlich, also spielt in diese Cute-Ästhetik rein. Das ist im Pop total erfolgreich. Dazu passen auch diese Labubu-Figuren. Das sind diese Kuscheltiere, die erinnern an diese Monchichis von früher. Mhm. Nur, dass diese Labubus eben so einen gruseligen Gesichtsausdruck dazu haben. Das ist total angesagt gerade. Ist so eine Mischung aus Craziness, Cuteness und das passt eben dazu, dass Erwachsene sich an so einem Kinderding nochmal irgendwie ranwagen und sagen, oh, finden wir auch toll, hängen wir uns auch an die Tasche.
Hm. Lass uns doch auch gerne nochmal einen Blick werfen auf die Rolle, die da die Algorithmen spielen. Also ich kann mir vorstellen, dass hier auch wirklich Autoplay, Empfehlungsalgorithmen und auch vielleicht diese endlose Wiederholung durch Kleinkinder ein wichtiger Teil des Erfolgs sind.
Also wir haben ja das eine mit den Algorithmen bei den Streamingdiensten, dass die uns ja immer mehr von dem vorschlagen, was wir sowieso mögen. Und dabei gehen sie dann auf Nummer sicher. Also es ist nicht dieses Prinzip Plattenladen, oh, du magst Franz Ferdinand, hör dir doch mal diese obskure Band aus den 70ern aus Thailand an. Das könnte dir auch gefallen, aber es könnte eben auch schief gehen. Die Plattformen, die wollen, dass wir bei ihnen bleiben, deswegen empfehlen sie nur das, was wir ganz, ganz sicher mögen, was dann nicht so besonders auffällig ist. Baby Shark passt da jetzt insofern dazu, dass es immer weiter in diese Kinder-Timeline gespült wird. Und auf YouTube ist es dann noch so, da wird natürlich weiter empfohlen, was super erfolgreich ist. Und was dann einmal diese Schwelle erreicht hat, das bleibt dann einfach auch da. Und Baby Shark passt total in so eine TikTok-Musiklogik, weil da sind Novelty-Hits total erfolgreich. Das sind so Songs, die sowas Eigenartiges haben, die sowas ganz Seltsames an sich haben. Also Gangnam Style, Ketchup-Song, Crazy Frog, Who Let the Dogs Out. Mhm. Das sind alles so Songs, wo man so denkt, so, was soll denn das irgendwie eigentlich? Die eigentlich alle nervig finden, die aber irgendwie halt hängen bleiben.
Wenn wir nochmal auf diesen Niedlichkeitskult, auf diesen, ja, im Grunde auf diesen globalen Trend kommen von Baby Shark bis Baby Yoda. Ist das eigentlich, ja, keine Ahnung, als große Regression zu begreifen, als großer Rückschritt? Oder hat das nicht auch wirklich was vielleicht Inklusives, Transgenerationales, sehr Verbindendes?
Ja, ich glaube, ein Ding ist ja wirklich, dass Eltern nicht mehr versuchen, sich irgendwie von dem Kindgeschmack abzugrenzen und zu sagen, ja, das ist halt Kinderkram, sondern Eltern wollen ihren Kindern ja gerne sehr nah sein und gerne eine gute Beziehung zu denen haben. Und deswegen machen sie sich auch gerne mal deren Interessen zu eigen. Also tanzen dann auch Baby Shark mit und nicht dem Kind zuliebe, sondern machen das halt auch so, naja, um dem Kind nah zu sein, genauso mit den Labubus. Also dann hängt das an der Tasche der Mutter und an der Tasche vom Kind dran. Das, glaube ich, spielt da schon irgendwie mit rein, dass also Eltern anders auf ihre Kinder eingehen und dadurch irgendwie vielleicht auch einen anderen Geschmack entwickeln. Ein anderes Ding ist, dieser Niedlichkeitstrend ist natürlich auch getrieben durch den südkoreanischen K-Pop, der einfach seit Jahren auch bei uns total erfolgreich ist. Und es bleibt natürlich auch simpel. Also es ist nicht die beste Alltagslage, es ist einfach eine gute Krisenflucht, sich so einen Kindersong anzuhören.
Allerdings, die Kulturjournalistin Ina Plodroch über das Phänomen Baby Shark. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung.
Danke.
Vor 24 Jahren brachte Bully Herbig das Fränkische in die Prärie und landete mit seinem Kinohit Der Schuh des Manitou einen Riesenhit. Je nach Zählweise gilt der Film sogar als der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten.
Servus.
Mein Bruder.
Mein Bruder.
Kommt mal vor wie eine Ewigkeit.
Ja, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?
Du, ich glaube, das war am Montag.
Montag?
Schau, ich hab dir was mitgebracht. Zur silbernen Blutsbruderschaft.
Ah, hör auf. Ja. Ich hab gesagt, wir schenken uns nichts mehr.
Probier's mal aus. Hab ich selber geschnitzt. Der Mundharmonika.
Es gab aber auch durchaus Kritik. Manche der Witze seien rassistisch und homophob. Und Michael Bulli-Herbig hat mehrfach betont, dass er den Film heute nicht mehr genauso machen würde. Jetzt, fast ein Vierteljahrhundert später, kommt tatsächlich die Fortsetzung raus. Ab heute läuft Das Kanu des Manitou in den Kinos. Und für uns gesehen hat den Film bereits der Filmkritiker Kamil Moll. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Also erstmal musst du uns nochmal in Kenntnis setzen, worum ging's nochmal bei Der Schuh des Manitou und wieso kommt die Fortsetzung erst jetzt, also über 20 Jahre später?
Also das ist ein Film von 2001 und der gilt ja, je nachdem, wie man zählt natürlich, also entweder ist der erfolgreichste deutsche Spielfilm überhaupt oder zumindest im 21. Jahrhundert. Also wenn man die Zuschauer aus der ehemaligen DDR bei Otto der Film mitzählt, dann ist der nochmal ein paar Millionen erfolgreicher gewesen. Mhm. Das ist eine Western-Komödie, die entstanden ist aus Figuren, die Herbig davor jahrelang so in dieser TV-Sendung, so einer TV-Sketch-Show Bully-Parade entwickelt hat. Da geht es um so zwei Figuren. Das ist der Apachenhäuptling Abba Hutchie, gespielt von Herbig selber, und dann so eine Art weißer Trapper, so eine Art Comedy-Straight-Man, gespielt von Christian Trams namens Ranger. Und diese Figuren und diese Motivwelt, in der das so spielt, das basiert auf den Winnetou-Büchern von Karl May und auch insbesondere deren Verfilmungen aus den 60er Jahren. Das Besondere an Schuh des Manitou ist, dass der einerseits schon so eine klare sketchbasierte Parodie ist. Die Art des Humors, die basiert so darauf, dass so Standardsituationen aus dem Western-Genre so möglichst stilsicher reproduziert wurden und dann halt so parodistisch in sich zusammenfallen zu lassen. Aber er ist auch eine durchaus ernstzunehmende Hommage an das Western-Genre. Also der bemüht sich sehr, so auch sehr gelungen, visuell so bestimmte Ästhetiken von klassischen Western auch so darzustellen. Und es gab bereits schon 2017 so eine Art kleine Fortsetzung von dem Film. Also da hatte Bully Herbig einen Film namens Bully Parade der Film gemacht. Das war so eine Art Nummernrevue seiner größten Erfolge. Und da gab es so eine Episode, die erstaunlich selbstreflexiv war. Die hieß Winnetou in Love. Und da spielt Herbig wieder Abba Hatschi, der aber mittlerweile Winnetou spielt, weil der Karl-May-Verlag die Rechte an dem Namen freigegeben hat. Und er sitzt dann in einer Kindertheateraufführung, wo er als Einziger über diese Witze aus Schule des Manitou lacht, während dann so sein Date mit den Augen rollt daneben.
Der Originalfilm, der stand schon aber auch später in der Kritik, weil er rassistische und auch homophobe Witze gemacht haben soll. Wie geht Kanu des Manitou damit um? Also gerade vielleicht auch im Hinblick darauf.
Also es gibt so zwei Aspekte, die Herbig immer wieder vorgeworfen wurden. Das eine ist, der spielt ja auch in dem Film Abba Hatschis schwulen Zwillingsbruder Winnetouch und die Gags, die da so konstruiert werden, die basieren so ausschließlich darauf, dass es halt ein effeminierter Mann ist, vor dessen Annäherungsversuchen andere Männer Angst haben. Und Herbig selber hat ja immer wieder beteuert, dass es durchaus so ein liebevolles Spiel mit Klischees für ihn war, dass es nicht darum ging, diffamierend zu sein. Aber aus heutiger Sicht wissen wir auch so ein bisschen, dass so diese Figur oder die Popularität, wie mit dieser Figur umgegangen wurde in dem Film, dass die auch schon so ein bisschen dann die Komödien danach geprägt hat in Deutschland. Also dass dann plötzlich auch so Witze auf Kosten von queeren Figuren durchaus hoffähig wurden für lange Zeit. Ja.
Und um einen Eindruck von Winnetouch zu bekommen, hören wir hier vielleicht mal einen kleinen Ausschnitt.
Links, rechts, cha-cha-cha. Kukaracha-cha-cha-cha, links, rechts, cha-cha-cha, rückwärts, vorwärts und die Hüfte schwingen, 1, 2, 3, cha-cha-cha, 1, 2, 3 und
ich bin hier, Sheriff.
Kukaracha-cha-cha-cha, vorwärts, rückwärts, wiege, cha-cha-cha und... Herr, was soll das?
Sind Sie der...
Ja, der mit Frau Wolf tanzt und die hat Einzelstunde und will nicht gestört werden.
Das ist so. Diesmal wirst du dem Galgen nicht entkommen.
Winnetouch spielt dann so eine Art rosaroter Zorro und hat dann so diese Art von Humor. Die andere Sache war ja so im Zusammenhang mit dieser Winnetou-Debatte vor 2, 3 Jahren, dass es da so um nicht mehr zeitgemäße Darstellung von indigenen Völkern in so 2 Ravensburger Büchern ging zum Kinostart von Junger Häuptling Winnetou. Und Herbig wurde ja sehr oft eingeladen dann in Talkshows und also unter anderem in die Sendung 3 nach 9, wo er dann gesagt hat, dass die Art, wie er das dargestellt hat, heute wahrscheinlich vor der Comedy-Polizei nicht bestehen würde. Wenn man sich Kanu des Manitou jetzt anguckt, so, dann hat er schon so ein paar kulturkämpferische Signale. Also es wird immer wieder der Satz gesagt, jedes Mal, wenn Abba Hatschi angesprochen wird von weißen Siedlern, sagt er dann immer so, sag jetzt nicht Indianer. Also das ist so ein Running Gag. Aber im Grunde ist der Film und Herbig damit nicht wirklich darauf bedacht, irgendeiner Form konfrontativ zu sein. Also es will schon sehr betont eine Familienkomödie sein, spart sich eher so direkte, aktuelle Verweise. Es gibt da mal so, weiß nicht, eine Erwähnung vom alten weißen Mann oder sowas, aber damit hat sich das schon. Also ich glaube, das ist schon auch eher ein Film, der von so einem tüchtigen Geschäftssinn angetrieben ist, nicht so sehr von Haltungsfragen.
Ist denn der Film trotzdem lustig? Also funktioniert er als Komödie?
Ja, nicht besonders. Also er fügt diesen Gags und Pointen aus dem ersten Film, die ja auch sehr ikonisch und auch wiedererkennbar sind, nicht so wirklich was hinzu. Also das sieht man so ein bisschen daran, dass so diese Referenzen, diese filmischen Referenzen, die in dem Film drin sind, die beziehen sich weiterhin auf sehr alte Filme. Also die sind einfach jetzt nochmal 24 Jahre älter geworden, diese Filme. Da gibt's kein wesentliches Update. Also das sind so Italo-Western von Sergio Leone zum Beispiel oder dieser Action-Parcours aus Steven Spielbergs Indiana Jones Reihe wird dann so durchgespielt. Und man hat schon so ein bisschen den Eindruck, dass da in erster Linie so das etwas älter gewordene Publikum des alten Films nochmal ins Kino gelockt wird, sondern vielleicht ein weniger neues, junges Publikum. Ja.
Aber dieses ältere Publikum, vielleicht auch nochmal auf die schauspielerische Leistung hin angesprochen, kommt durchaus auch auf seine Kosten, weil auch einfach wieder dasselbe Personal an Bord ist, oder?
Genau, also auf so einer rein nostalgischen Ebene funktioniert das natürlich einwandfrei. Also das sind ja auch sehr sympathische Figuren im
Selbst
Grunde.
Sky Dumont ist wieder am Start
und hat jetzt auch verkündet, dass es auch sein Karriereabschied ist. Also, ja.
Wenn wir jetzt das Kanu des Manitou nochmal auch vielleicht vergleichen mit anderen Filmen, die sich an Fortsetzungen versucht haben, wo gibt es für dich Beispiele, wo das mal richtig gut geklappt hat?
Also für diese Art von Film gibt es ja mittlerweile so diesen vielleicht nicht ganz so schönen Begriff Legacy Sequel. Das sind so späte Fortsetzungen, die mit dem gleichen Personal und ein bisschen anderen neuen Figuren so versuchen nochmal an Erfolge anzuknüpfen. Und das gelingt natürlich so einem Komödien meistens nicht so gut, weil Komödien immer zeitgebunden sind. So ein Humor trägt einfach nicht jahrzehntelang. Und es gibt aber Fälle, wo das funktioniert. Also es gab ja vor kurzem so dieses Reboot von Die nackte Kanone. Das ist auch ein Komödienkonzept aus den 80er Jahren eigentlich. Und ich finde, das ist schon so ein Beispiel für so einen Film, der so einen sehr spezifischen, so filmparodistischen Ton dann doch updatet und einfach guckt, so was funktioniert daran und wie kann man das reproduzieren. Ja.
Und wenn wir über diese sogenannten Legacy-Sequels sprechen, wie dominant würdest du sagen, sind die im deutschen Mainstream-Film? Also kann man da schon auch so eine Art Trend absehen?
Ja, also der ist ja von Konstantin Film produziert bzw. vertrieben. Das ist so die größte Produktionsfirma in Deutschland für diese Art von Mainstream-Filmen. Und der ist schon Teil von so einer Rückwärtsorientierung von denen aus den letzten Jahren. Also die sind schon gerade so ein bisschen dabei, so ihre größten Erfolge und Dauerbrenner im neuen Gewand aufzulegen. Also es gab vor ein paar Jahren Manta Manta, zweiter Teil zum Beispiel. Letztes Jahr gab es dieses Spin-off von Fuck You Goethe namens Chantal im Märchenland. Diesen Sommer gab es beispielsweise auch eine Neuinterpretation der Teenager-Komödie Mädchen, Mädchen. Ja.
Kamil Moll hat für uns die Fortsetzung der Kinokomödie Der Schuh des Manitou, das Kanu des Manitou gesehen. Und ich glaube, wir können uns darauf einigen. Einige der Karlauer funktionieren ganz gut. Es ist die typische Bulli-Herbig-Mischung aus so ein bisschen Flachwitz, aus so ein bisschen Wortspiel. Aber die großen Überraschungen bleiben aus in diesem Film.
Ja, genau.
Vielen Dank.
Bis dann. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Frederik Wirwig.
Im nächsten Jahr feiern die Vereinigten Staaten ihren 250. Gründungstag. Aus diesem Grund hat die US-Regierung angekündigt, führende Museen des Landes stärker zu kontrollieren. Und zwar vor allem darauf hin, ob sie spaltende oder parteiische Narrative über die amerikanische Geschichte verbreiten. Nun haben sich führende Historikerinnen und Schriftsteller des Landes alarmiert über die Pläne von US-Präsident Donald Trump gezeigt. Das berichtet die New York Times. So bezeichnet die Direktorin der American Historical Association, Sarah Wechsel, den Schritt als gravierende Überschreitung. Und die Schriftstellervereinigung Pan America befürchtet, dass die Überprüfung die Geschichte umschreiben und Ausstellungen ihren Wahrheitsgehalt nehmen werde. Wechsel erklärte gegenüber der New York Times, nur Historiker und ausgebildete Museumsfachleute seien qualifiziert, eine solche Überprüfung durchzuführen, wenn sie historische Genauigkeit zum Ziel habe. Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach hat den Nachlass des Frankfurter Schriftstellers und Künstlers Franz Mohn erworben. Mohn, der 2022 mit 95 Jahren starb, war einer der führenden Vertreter und Theoretiker der Avantgarde. Seit den späten 1950er Jahren wurde er mit experimentellen Dichtungen, Hörspielen und Rauminstallationen international bekannt. Zum Nachlass gehören Werkmanuskripte, Notizhefte, audiovisuelle Materialien und Collagen, wie das Literaturarchiv Marbach mitteilte, aber auch Korrespondenz mit europäischen Avantgardisten des 20. Jahrhunderts wie Jürgen Becker, Hilde Domin und Ernst Jandl sind darunter. Mohn wurde für sein Schaffen unter anderem mit der Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt am Main geehrt, den Karl-Tschucker-Preis des Südwestrundfunks, der als wichtigste Auszeichnung für Radiokunst gilt, erhielt er dreimal. Die USA haben ein gestohlenes Originalmanuskript aus der Zeit der spanischen Eroberung an Mexiko zurückgegeben. Das Schriftstück war vor 5 Jahrhunderten vom obersten Militärbefehlshaber Hernán Cortés unterzeichnet und vor Jahrzehnten aus dem mexikanischen Nationalarchiv gestohlen worden. Wie die Einheit des FBI für Kunstkriminalität bekannt gab, enthält das Dokument aus dem Jahr 1527 eine detaillierte Aufstellung der Logistik über Cortés' Reise in das Gebiet, das später zu Neuspanien wurde. Es erstreckte sich von Mittelamerika bis zum heutigen US-Bundesstaat Washington. Das Manuskript gelte als geschütztes Kulturgut und repräsentiere wertvolle Momente in der Geschichte Mexikos, hieß es.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Gesa Ufer, hallihallo.
Funky Places, kreative Szeneorte auf der ganzen Welt.
Und in unserer kleinen Sommerserie beamen wir uns jetzt gemeinsam nach Südafrika. In den Großstädten Johannesburg und Kapstadt kann man eine sehr lebendige Kunstszene antreffen. Dort haben die großen Galerien und Museen ihren Standort. Dort finden auch die Kunstmessen statt. Eher übersichtlich ist dagegen die Kunstszene in der Hafenstadt Durban am Indischen Ozean. Obwohl diese Stadt Durban eben immerhin 3,5 Millionen Einwohner hat. Viele Künstler und auch Künstlerinnen ziehen von Durban ans Kap oder nach Johannesburg, sobald sie erfolgreicher werden. Aber die meisten von ihnen haben ihre ersten Ausstellungen eben an dem gleichen Ort gehabt, in der KwaZulu-Natal Society of the Arts, dem Zentrum der Kreativszene von Durban. Leonie March hat diese besondere Galerie für uns besucht.
An jeder Wand ist Platz für Kunst, schon draußen auf der Straße vor der Galerie. Die Fassade der KwaZulu-Natal Society of the Arts dient als übergroße Leinwand mit wechselnden Motiven. Alle paar Monate neu gestaltet von Graffiti-Künstlern, Malern oder wie zuletzt von Fotografen.
6 Durban-based photographers donated their time, so they were here over a weekend, Saturday and Sunday, and any member of the public could come in and have a portrait done.
6 Fotografen aus Durban hatten ein Wochenende lang jeden porträtiert, der oder die das wollte, erzählt Angela Shaw, die Direktorin der Galerie.
We printed out all those portraits onto A3 pieces of paper, so that whole wall was just covered in portraits. It was a really beautiful, people-centric celebration of our community.
Es war eine Fassade voller Porträts zur Feier unserer Community, sagt Shaw. Die Community, das sind die Mitglieder des gemeinnützigen Kunstvereins, der die Galerie betreibt. Die Mitgliedschaft ist ab etwa 5 € im Jahr für viele erschwinglich. Die Galerie ist kein elitärer, weißer Kunstraum. Alle seien willkommen, bestätigt Grafikdesigner Tobani Kanyile, der gerade mit einem Rucksack über der Schulter in die Galerie kommt. Das Besondere hier sei der Mix an Leuten mit unterschiedlichen Hintergründen.
It is a mix. And it's obviously different backgrounds, but this place actually brings us together because we have something in common that we love, which is art.
Die Liebe zur Kunst bringt alle zusammen. Junge und Ältere, etablierte Kunstschaffende und den kreativen Nachwuchs, Leute aus der Nachbarschaft. Viele kennen sich. Sie stehen im verglasten Eingangsbereich an der Bar mit einem Getränk im kleinen Kaffeegarten unter alten, hohen Bäumen oder sie werfen schon einen Blick auf die Ausstellung in der Galerie. Ein junges Architektenteam hatte das Gebäude vor 30 Jahren entworfen, erzählt die Direktorin.
Die Architekten haben das Café in großen Stufen den Hang hochgebaut. Es verbindet die Straße und einen Park mit Eingängen von beiden Seiten. Die Galerieräume bieten große Flexibilität bei Ausstellungen und Installationen. Sichtachsen führen vom Hauptraum hinauf auf ein Zwischengeschoss. Offenheit war wichtig, Transparenz, ein nahtloser Übergang von drinnen nach draußen. Zugänglichkeit und Inklusion waren große Teile der Designagenda.
Das Gebäude ist ein fester Treffpunkt von Durbans Kreativszene. Tagsüber sitzen sie im Galeriegarten und brüten neue Projekte aus. Im Shop werden ihre Werke verkauft. Abends ist oft Programm, Live-Musik, Filme, Diskussionen, Ausstellungen. Dieser Abend wirkt wie ein großes Familientreffen. Einmal im Jahr stellen die Mitglieder selbst aus und es gibt Preise. An der Ausstellung haben sich erfahrene Künstlerinnen und Künstler ebenso beteiligt wie der Nachwuchs. Das diesjährige Thema, Currents, also Strömungen. Die Interpretationen sind vielfältig. Kleine Mosaike, Malerei, Skulpturen, Installationen. Einem Blick kann dabei niemand widerstehen. Den sanften Augen einer Kuh. Nur ihr Kopf ragt von einem Bild aus braunem Wasser. Sie scheint in der Strömung zu treiben. Vor ihr ein gelbes Quietscheentchen. Diese fotorealistische Arbeit gewinnt den ersten Preis des Kunstwettbewerbs. Der Maler ist Grafikdesigner Tobani Kanyile. Bescheiden nimmt er eine Skulptur und einen Scheck entgegen. Danach posiert er strahlend für Fotos und freut sich über viele Glückwünsche. Keine andere Galerie biete solche Wettbewerbe, sagt er.
I know other galleries, but they don't host a competition where artists can submit their work so that they can win a prize to get recognition of their work.
Die Galerie erkennt auch die Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern an, die noch keinen großen Namen haben. Grafikdesigner Tobani Kanile ist seit etwa 4 Jahren Mitglied des Kunstvereins und träumt davon, eines Tages ganz von der Kunst zu leben. Dieser erste Preis bedeutet ihm viel als Anerkennung.
It's just being recognized. So this is basically being recognized that all my hard work that I've been doing previously that I thought wasn't being noticed finally is getting noticed.
An diesem Abend wird Kanile als Künstler wahrgenommen. In der KwaZulu-Natal Society of the Arts haben schon einige Karrieren begonnen.
Eigentlich ist ja gerade Ferien- bzw. Urlaubszeit, aber wie wäre es denn stattdessen mit einem kleinen Jobwechsel? Gerade ist nämlich das neue Videospiel Tiny Bookshop erschienen und darin kann man einen kleinen, dezenten Buchladen betreiben, stelle ich mir ja sehr reizvoll vor. Markus Richter hat diesen Karrierewechsel schon hinter sich und das Spiel für uns ausprobiert. Hallo Markus.
Hallo und guten Tag.
Wie genau sieht denn der Job als Buchladenbesitzer in einem Computerspiel aus?
Erstmal so, das ist gar kein stationärer Buchladen, das ist kein Geschäft, sondern ein kleiner umgebauter Bauwagen, der als mobiles Buchgeschäft durch die Gegend gefahren wird.
Schickert.
Und man befindet sich dann so als namenlose Protagonistin in der Stadt Buxtonbury by the Sea. Das ist so ein fiktives, malerisches, irgendwie europäisches Küstenstädtchen. Dort verkauft man dann die Bücher und entscheidet jeden Tag, in welchem Teil. Am Supermarkt, am Badestrand, beim Café, an der Küstenpromenade. Also es gibt halt reichhaltige Auswahl, man kann da rumreisen. Und das ist dann diese entspannte Kernspielmechanik. Also bevor der Tag beginnt, sortiert man sein Bücherregal und entscheidet, wie viele Bücher aus den insgesamt 7 Kategorien, also Krimi, Fantasy, Klassiker und so weiter und so fort, man jeweils mitnimmt. Der Platz in dem kleinen Bauwagen ist nämlich sehr begrenzt. Und dann kommen Leute, die, also automatisch animiert, man muss da nichts machen, die Bücher kaufen. Dafür nimmt man Geld ein. Und wenn der Tag vorbei ist, zählt man seine Einnahmen. Und die gibt man dann wieder aus für neue Bücher und Dekorationen, um den eigenen Bauwagen-Buchladen schöner zu machen, damit mehr Leute reinkommen. Und dann beginnt alles wieder von vorne und der neue Tag kommt.
Wenn das doch alles so schön wäre im Buchhandel. Klingt nach einem entspannten Job, aber vielleicht wirklich ein bisschen zu entspannt, oder? Also guckt man da dann auch einfach gerne zu oder passiert da möglicherweise noch ein bisschen mehr?
Also man muss wirklich sagen, das Spiel auf einer Skala von explosive Action und Mega-Entspannung ist es eher auf der Mega-Entspannungsende dieser Skala. Die Kulisse, der Vibe, die chillige Lo-Fi-Hintergrundmusik. All das ist wirklich sozusagen sehr langsam. Aber es passiert schon noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel kann man an den Standorten noch mit Leuten reden, die einem Sachen für den Buchladen verkaufen oder die einem auch kleine Aufgaben stellen. Und am Anfang sind diese kleinen Aufgaben auch sehr einfach. Sowas wie, verkauf doch mal hier am Strand 15 Fantasy-Bücher. Mhm. Dann wird es aber irgendwann komplizierter, weil es liegt zum Beispiel irgendwann so ein großes Kreuzfahrtschiff an und ist so ein Fischer sagt so, die Touristen, die wollen wir alle nicht. Und man kann die verjagen, indem man seinen Buchladen mit stinkenden Fischen dekoriert. Die stinkenden Fische, die kriegt man aber erst, wenn man in einem anderen, bei einem Café, eine andere Aufgabe erledigt hat. Also es wird dann alles so ein bisschen komplizierter.
Ich dachte, man könnte die mit Schiller und Goethe verjagen. Und dann war auch Schiller. Na gut. Okay.
Das wäre vielleicht für den nächsten Teil dieses Spiels eine gute Idee. Und ist das mit dem Management, das wird auch so ein bisschen noch subtiler oder diffiziler an bestimmten Orten, wenn nämlich bestimmte Arten von Büchern gut verkauft. Also Krimi- und Kinderbücher gehen am Strand sehr gut. Der ist aber zum Beispiel leer, wenn es regnet. Genauso wie der Parkplatz vor dem Supermarkt an einem Sonntag. Man muss also genau überlegen, wann man wohin fährt und welche Bücher man mitbringt. Und diese Mischung aus Management und kleinen Geschichten, die sind kein Actionspektakel, aber es ist so ein reger, stetiger, unterhaltsamer Flow, an dem man gerne dran bleibt.
Aber ich meine, mein doofer Einwand zielt ja auch so ein bisschen auf die Frage, ob es da irgendwann an irgendeiner Stelle auch um wirkliche Literatur geht oder sind die Bücher wie so namenlose Gegenstände, die eben vielleicht noch maximal in irgendein Genre passen, aber eigentlich nur verkauft werden.
Die tatsächlich sozusagen, man lernt ein bisschen was über Literatur. Ja. Das fand ich auch total schön, weil am Anfang wirkte das auch so, das ist alles nur so Kulisse. Aber während des Verkaufens kann nämlich auch noch passieren, dass so manche Figuren dich ganz explizit fragen, kannst du mir was Spannendes aus der Kategorie Fantasy empfehlen? Ich mag aber gar keine Magie. Und dann kann man sich in dem Regal wirklich die Büchertitel anschauen und das sind dann wirklich real existierende Bücher. Also es gibt so ein paar, die dann aus diesem Ort eine Rolle spielen, aber der allergrößte Teil sind reale Titel und da muss man sich halt überlegen, okay, Fantasy, aber keine Magie, also Game of Thrones funktioniert nicht, Narnia funktioniert nicht, aber vielleicht ein Klassiker, Nibelungensage kann man empfehlen, dann kriegt man wieder Bonuspunkte. Gut. Und wenn man sich in diesen Genres auskennt, lernt man da nichts Neues. Man findet wenig Neues. Also ich bin selber zum Beispiel bei Fantasy und Science Fiction sehr relativ affin. Ich kenne aus dieser Bücherkategorie in dem Spiel alles, was da auftaucht. Mhm. Aber es ist trotzdem inspirierend und bei anderen, also Krimis und spannende Klassiker, bin ich nicht so bewandert. Ich habe jetzt zum Beispiel überlegt, ich möchte gerne den Sandmann von E.T.A. Hoffmann mal nachholen.
Ja, klingt jetzt vielleicht nicht nach einem mega riesen Blockbuster, aber vielleicht doch nach einem vergnüglichen Spielchen, ne?
Genau, das ist ein angenehmes, vergnügliches Spiel. Entspannt, aber interessant genug, um dabei zu bleiben, aber eben ohne Stress. Und auch eins von diesen Spielen, wo ich dir denke, das ist auch gar nicht so immersiv, dass ich das die ganze Zeit spielen muss oder bis zum Ende dranbleiben muss. Und deswegen glaube ich, vielleicht ist das sogar für diese Jahreszeit sehr passend, ein ganz tolles Ferienspiel. Man kann es mitnehmen auf einer tragbaren Konsole, spielt ab und zu so ein bisschen was. Sollte vielleicht dann auch einen E-Reader oder mitnehmen oder ein Buchladen in der Nähe haben, weil man neue Titel kennt. Aber es ist eben genau das. Es ist ein entspanntes Zwischendurchding, das ich sehr gerne mitgenommen habe.
Ja, und falls ihr auch mal einen kleinen Buchladen in einem kleinen Bauwagen betreiben wollen, Tiny Bookshop ist erschienen für Nintendo Switch, Windows und Mac und kostet um die 20 €. Markus Richter hat schon mal für uns gespielt. Vielen Dank.
Sehr gerne.